Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
So, herzlich willkommen zu Lore and the Story Behind mit Marc Reisner. Hallo Marc.
Hallo und Alexander Hartung.
Meiner Wenigkeit, hallo Marc. Unser Thema heute, Dracula.
Yippie.
Yippie. Es gibt keine Figur, die mehr adaptiert worden ist wie Dracula. Ich bin so auf rund 700 Mal gekommen. Mhm. Also das heißt, adaptiert heißt in Spiele, in Zeichnungen, in andere Filme und so weiter. Und deshalb nehmen wir uns Abraham Stoker heute vor. Ein paar Eckdaten, Marc. 1847 in der Nähe von Dublin geboren, 1912 in London gestorben. 18 Bücher nur geschrieben. Dracula war das 7. Buch. Er war nie wirklich reiner Schriftsteller, sondern so ein Justizbeamter und dann so ein bisschen Journalist und hat nie vom Schreiben leben können.
Also Dracula war quasi sein Verwaltungschef.
Wahrscheinlich kommt es daran, wenn man mal in so einer Verwaltung gearbeitet hat, glaube ich, kommen so Mordgedanken und so. Das ist, glaube ich, jetzt nicht unrealistisch, das kommt jedem mal hoch. Ich habe mir große Mühe gegeben, ich habe nicht herausfinden können, wie oft sich Dracula verkauft hat. Es ist unverändert im Handel. Also wir reden hier, Dracula wurde 1897, also wir reden hier von fast 130 Jahren, wo es das schon gibt. Ich kann dir aber immer noch nicht sagen, trotz großer Mühe, wie oft das gemacht worden ist.
Vielleicht sollte man nochmal sagen, um es besser einzugrenzen, wir reden heute wirklich nur über Dracula.
Exakt.
Es gibt ganz viele andere Formate, wo Vampire in Clans, in Horden, in anderen Gruppen, in Familien unterwegs sind, wo es eine Parallelgesellschaft gibt. Sprich, True Exakt. Blood,
Interview with the Vampire.
Interview mit einem Vampire, genau, Vampire-Interview. All die anderen Sachen, über die reden wir heute explizit nicht.
Das wird zu tief gehen, wobei die von Interview with the Vampire stammt das ja von Kain ab. Also der böse, der Urvampir ist Kain.
Genau.
Und da ist ja im Grunde genommen der transsilvanische Dracula nur gemeint, der ja ganz anders ist. Nee, das ist, wir haben es ja, man kann ja sagen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, aber das hat so Ausmaße angenommen, dass wir da ein extra Format draus machen mit Wall of Darkness, True Blood und alles, was dazu.
Twilight.
Okay, also wie gesagt, da sind wir bei diesen 700 Adaptionen, da sieht man schon, dass es kaum was gibt, was mehr adaptiert worden ist wie Dracula. Er hat es aber nicht erfunden, vielleicht das. Also die erste Erwähnung von Dracula kommt von Heinrich August Ossensfelders Gedicht »Mein liebes Mädchen glaubt bis in die Gegenwart«. Und das war 1748, also 150 Jahre, bevor das Buch rausgekommen ist. Also Vampir gehört ganz klar zur Folklore. Mhm. Ist keine Sache, die jetzt wie zum Beispiel bei Mary Shelleys Frankenstein, wobei da kann man mit Golem noch ein bisschen gucken, komplett neu ist, sondern das ist einfach Folklore. Technisch gesehen ist es ein Briefroman, wie Goethes Leiden des jungen Werthers, Hyperion von Hölderlin oder eben Mary Shelleys Frankenstein. Heißt, es ist in einer Briefform geschrieben, also, oder in Tagebuchform, je nachdem. Also es ist nicht irgendwie mit sagte er, machte er, tute er, sondern in Briefform.
Von einer Person oder von mehreren Personen?
Von mehreren Personen. Es gibt verschiedene Einträge, aber die Hauptperson ist natürlich Jonathan Harker. Also der Rechtsanwalt, der ja nach Transsilvanien geht, um Graf Dracula zu treffen, weil der in London was kaufen will. Aber es ist von verschiedenen Personen. Ja. Also Harker ist ja auch eine Zeit lang auch ausgeschaltet. Nach seinem Besuch ist er lange im Hospital. Und da schreibt auch seine Frau und so weiter. Also da gibt es einiges. Aber das ist auch interessant, dass ein Roman, der doch einen gewissen Horroreffekt hat, eben in Briefform geschrieben ist. Das kennt man heute ja gar nicht mehr. Also mir fällt jetzt kein moderner Roman in Briefform ein.
Warum macht man sowas?
Ja, weil es authentischer ist halt. Also Goethes, ich halte für Goethes Leiden des jungen Werthers ja für revolutionärer als Faust. Aus dem Grund, weil eben die Briefform da perfektioniert worden ist. Es ist einfach eine Art, wie man sich ausdrückt. Man liest also nicht, oh Gott, er hatte das Gefühl, dass er irgendwie Schmetterlinge im Bauch hatte, sondern der Punkt ist, das ist pur Schrift und da tut eine Person ihre Gefühle ausdrücken und da wird nicht aus mehreren autorialen Sichten und so. Ich finde das relativ spannend. Es funktioniert nicht bei jedem, Aber wie gesagt, bei Hyperion, bei Leiden des jungen Werthers, bei Frankenstein, bei Dracula hat es sehr, sehr gut funktioniert. Also man muss es mal lesen, um es zu verstehen. Ich finde, es gibt eine gewisse Dichte. Ja.
Ich habe beide Bücher eigentlich gelesen. Lustigerweise kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, an diese Briefform. Weil ich stelle es mir jetzt im Nachhinein wirklich ein bisschen schwierig vor, ja, so jetzt Suspense und Horror aufzubauen. Eigentlich kann ich ja immer nur beschreiben, ich habe da hinten einen Schatten gesehen und der glitt an mir vorbei. Aber es ist ja ganz anders, wie wenn ich als Leser live dabei bin.
Ja, es funktioniert trotzdem. Also gerade die Einträge von Jonathan Harker im Schloss oder so, finde ich, funktionieren sehr, sehr gut. Sind sehr, sehr viel, haben sehr viel Horrorelemente. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Ich könnte es nicht schreiben. Ich habe auch jetzt kein Buch im Kopf von den modernen Sachen, die das benutzen. Ich kenne auch keinen Schriftsteller, der das so macht. Aber es hat Elemente, die ich nicht schlecht finde. Es wird ja immer wieder in Büchern auch gemacht, dass Tagebucheinträge oder so Sachen gemacht werden, aber nie in der Fülle, wie es eben beim Briefroman ist.
Naja, wir leben in der TikTok-Zeit. Da müsst ihr erst mal erklären, was ein Brief ist. Sonst kapiert es 90% der Leser und Leserinnen gar nicht.
Ein nicht löschbarer Eintrag, ja, genau.
Aber was ich spannend finde, Dracula als Figur ist für mich irgendwie so der Terminator. Also was später Terminator ist, weil er ist eigentlich im Roman so ein unbezwingbarer Drecksack. Mhm. Also er ist eigentlich total aggressiv, auch wenn wir mal zu den Filmen kommen werden. Ja, also das völlige Gegenteil von Gary Oldman als romantischer, verliebter, bla bla bla. Wenigstens die Seite ist total kalt. Und eigentlich, und deswegen ist das Interessante bei diesen, dieser Art von Geschichte, ist ja erstmal unbesiegbar. Mhm. Man hat ja keine Idee, wie man gegen ihn ankommt. So wie der Terminator, der macht alles platt, der macht eine ganze Polizeistation platt. Alle gehen drauf und du stehst als Zuschauer da oder sitzt da und denkst, boah, gegen den kann man nichts machen. Und so ist ja auch Dracula als Figur gebaut. So als, der kann ja alles. Vor allen Dingen, was auch spannend ist, er ist ja auch Gestaltwandler. Mhm. Also Dracula taucht ja auch als Wolf auf. Mhm. Er ist kein Werwolf.
Nee, das ist wieder eine ganz andere Bahn, eine ganz andere Geschichte.
Aber er ist ein Wolf und er ist eine Fledermaus. Mhm. Das ist eigentlich, also der kann einfach alles.
Ja, der kann noch viel mehr. Also der eigentliche Sieg kommt ja ein Stück weit darum, dass er nach London geht. Da muss er sich ja sehr, sehr strecken. Also da sind wir wieder bei der Naturerde, mit der er da laufen muss. Sonnenlicht. Wir können ja mal darauf eingehen später, was jetzt wirklich so von den Vampir-Sachen von Bram Stoker stammt. Und was jetzt wirklich so noch ein Bild dazu addiert worden ist. Aber ja, er ist unbesiegbar, aber das ist ja, macht er den großen Helden aus. Also je größer der Berg ist, der Held bezwingen muss, umso größer der Triumph am Ende. Ne?
Genau. Ja, man muss halt immer den Dreh finden, wie man den Unbesiegbaren dann doch besiegen kann. Lustigerweise wird er ja auch im Roman erdolcht und geköpft.
Genau.
Während ganz oft in Filmen in der Sonne brutzelt. Mhm. Und eigentlich ist er auch gar nicht so, er ist ein bisschen allergisch gegen Sonne, würde ich sagen.
Genau.
Ein bisschen. Aber Sonne macht ihn jetzt, also sie schwächt ihn, aber sie macht ihn jetzt nicht so viel aus wie in vielen Filmen, Comics, die da später kamen. Ja, dass es dann auch die berühmten Daywalkers gibt bei
genau. Blade, genau.
Also Dracula war von Anfang an ein Daywalker. Mhm. Ich würde sogar behaupten, das Problem bei diesem ersten Film, der immer zitiert wird, von Murnau 1922, war ja letztendlich, das Filmmaterial war damals so schlecht, man konnte gar nicht im Dunkeln drehen. Also es ging gar nicht. Mhm. Ja, der rennt ja eigentlich, es gibt fast nur 10, die da im Hellen spielen. Ja? Mhm. Der läuft ja durch die helle Stadt. Auch wenn er seinen Sarg selbst so trägt, so auf der Schulter, läuft er ja durch eine helle Stadt. Ja? Mhm. Das widerspricht so dem grundsätzlichen Gedanken von Horrorfilmen, weil in Horrorfilmen geht es immer um eine Sache, nämlich Orientierung zu nehmen. Also dass der Zuschauer nicht sieht, was gleich hinter der Ecke hervorspringt. Also habe ich Regen, Nebel, Schnee, Dunkelheit, enge Kameraeinstellungen. Mhm. Und bei Murnau läuft halt Nosferatu in einer Riesentotale durch eine helle Innenstadt.
Wir können dir vielleicht mal, wenn wir jetzt schon gerade angefangen haben, über das, was ist denn wirklich die Folklore, was wurde dran gemacht? Eben Sonnenlicht. Also von Stoker kommt die Aversion gegen Knoblauch. Das ist tatsächlich so? Weil die Freundin von Jonathan Harkers Zukünftiger vergisst das einmal und dann kommt er rein. Also der mag keinen Knoblauch.
Ist das Lucy?
Exakt.
Ich mag Lucy.
Bevor sie Vampir wird oder danach? Naja, Vampire müssen in zu Hause eingeladen werden tatsächlich. Das ist von Stoker. Sie müssen auf Heimaterde schlafen. Das ist von Stoker. Die Reflexion im Spiegel, die nicht existent ist, ist auch von Stoker. Das kommt aus der Folklore, weil die sagen, Vampire oder die haben keine Seele und der Spiegel zeigt die Seele. Kopf abschlagen ist von Stoker. Flock bzw. Dolch ins Herzrahmen ist von Stoker.
Arme Lucy.
Genau. Die Lucy wird so gekillt. Das Kreuz ist auch, also die religiösen Symbole passen auch, die schwächen ihn aber nur. Also das, was man so sieht, das brennt irgendwie seine Haut oder so. Es gibt eine Szene, wo sich Harker schneidet beim Rasieren und Dracula da total durchdreht und am liebsten ihr an die Kehle geht. Und dann zieht er ja so ein Kreuz heraus und das beruhigt die Blutgier und den ganzen Wahnsinn wieder. Mhm. Also wie gesagt, Sonnenlicht, das, was wir so kennen als Blade, ist falsch. Also zumindest aus Stokers Sicht, das hat er so nie gesagt, das schwächt ihn nur. Ja, und was haben wir noch? Das war eigentlich alles. Also im Grunde, das Allermeiste, was man über Vampire weiß, ist wirklich von Stoker.
Naja, man muss halt auch immer überlegen, was ist filmisch interessant. Und letztendlich, bei den meisten Leuten haben sich ja die Filme eingebrannt. Mhm. Natürlich auch bei den Leuten, die später dann Comics gezeichnet haben. Ja, und dementsprechend muss man natürlich ein bisschen überlegen, was funktioniert filmisch besser als in einem Buch und umgekehrt. Mhm. Ja, und es gibt eine richtige Evolution von Draculas. Und spannenderweise kann man eigentlich auch die ganze Filmgeschichte anhand von Dracula erzählen. Jetzt bin ich aber extra gebeten worden, es nett zu tun. Ja, lustigerweise, ich würde sagen, es gibt 4 relevante Dracula-Darsteller. Mhm. Welche kriegst du zusammen?
Christopher Lee auf jeden Fall, Gary Oldman auf jeden Fall,
ja.
Wesley Snipes.
Nee, okay. Vor allem war das so der Vampirjäger, oder?
Du hast recht, Entschuldigung, mein Fehler. Ich würde den von Murnau auf jeden Fall nehmen. Der fällt mir
im Moment. Max Schreck, ja.
Max Schreck, der hat aber Graf Orlok, hieß der, glaube ich,
ja.
Und dann Graf Dracula. Der 4. muss ich passen.
Bela Lugosi.
Okay, stimmt.
Ganz wichtig.
Schäme ich mich dafür. Okay.
Nee, ist nicht schlimm. Vielleicht nochmal kurz zu Murnau, damit angefangen. Weißt du, was alle 4 Schauspieler verbindet? Ist auch spannend. Alle 4 Schauspieler waren total etablierte Theaterschauspieler. Mhm. Und dann gab es verschiedene Beziehungen. Max Schreck, der bei Nosferatu spielt, ging dann zum Theater zurück. Bela Lugosi, eigentlich der berühmteste Dracula-Darsteller so in der Schwarz-Weiß-Ära, hat Dracula, also auch dieser Dracula-Film von 1931 ist eine Adaption von einem Bühnenstück von Dracula. Mhm. Und Bela Lugosi war der Bühnenschauspieler und die haben einfach das Stück als Film neu gemacht. Mhm. Deshalb spielt er auch wie ein Theaterschauspieler. Christopher Lee war sehr lange im Theater und Gary Oldman war auch wirklich eine Größe, bevor er überhaupt zum Film gekommen ist. Aber mal kurz durchzugehen, ein paar Unterschiede schnell aufzuzeigen. Vielleicht noch ganz interessant, weil wir immer wieder auf unser Lieblingsthema kommen, Rechte.
Dass der Film eigentlich nicht existieren dürfte.
Der existiert theoretisch auch nicht, ja.
Ja.
Also der erste Nosferatu 1922 ist was passiert?
Die hat ihn verklagt. Die Frau, glaube ich, von Bram Stoker, hat ihn verklagt und alle Filme wurden vernichtet und irgendwie durch Zufall hat man noch eine Kopie gefunden.
Nicht ganz durch Zufall.
Ja, okay.
Also soll heißen, interessanterweise ist Murnau nur der Nebendarsteller. Der Hauptdarsteller in diesem Nosferatu-Film ist irgendwie ein total verrückter Mann, der danach auch nie wieder einen Film gemacht hat. Da heißt er Albin Grau. Und er war Okkultist, Bühnenbildner, Architekt, Maler, ein bisschen verrückt. Und er hat halt gedacht, er muss diese okkulten Themen jetzt ins Kino bringen. Da aber keinen Bock hatte, Rechte zu bezahlen, hat er einfach gesagt, wir machen es relativ simpel. Wir nennen den nicht mehr Dracula, sondern Graf Orlok und Nosferatu und bliblablub. Und damit sind wir sauber raus. Waren sie aber nicht. Ja, die wurden in Grund und Boden geklagt und mussten alle Filmkopien vernichten, plus alle Einspielergebnisse abgeben. Demnach war seine Firma relativ schnell bankrott. Dem Murnau war das wurscht, der wurde halt angestellt. Das war ein aufstrebender Regisseur. Auch damals noch lange nicht der Star und seine wirklich berühmten Filme, die ihn wirklich auszeichnen und seinen Stammplatz in der Filmgeschichte sichern, die kamen alle nach 1922, also nach Nosferatu. Das war eher so der Startpunkt. Und was glaubst du, auf wie viele Kopien es damals von so einem Film gab? Mal so zum Vergleich, Star Wars Episode 1 in Deutschland mit 4.500 Kinokopien gestartet. Genau. Nosferatu?
50.
15 bis 25 vermutet man, man weiß es gar nicht genau.
Okay.
So, aber Vorteil, Stummfilm, es gibt keine Tonspur. Und unser Freund Grau hat gedacht, er ist super clever und verkauft den Film gleich ins Ausland. Mhm. Und es gibt wahrscheinlich, schätzt man, gab es mal 5 Kopien im Ausland. Und die hat man vergessen, die sind nicht vernichtet worden. Und alles, was heute von diesem Film erhalten ist, ist von diesen 5 Auslandskopien zusammengestückelt. Mhm. Ja, bei dem einen war da noch die Szene gut, bei dem anderen die. Und so hat man es halt zusammengebaut. Ja, das war bei allen anderen eine Lehre, lustigerweise, weil die meisten Dracula-Filme halten sich ja gar nicht ans Buch. Mhm. Also Christopher Lee's Dracula, also sein erster war ja von 1958. Mhm. Und er hat die Rolle ungefähr 10 Mal gespielt, bis 76. Hat alles nichts mit dem Buch zu tun gehabt. Aber die hatten so Schiss, ja, dass ihnen das gleich passiert, dass sie trotzdem die Rechte gekauft haben. Nur dass sie mal Vampir benutzen dürfen, Namen benutzen dürfen. Und dann haben sie gemacht, was sie gewollt haben, weil du kennst ja meinen Lieblings-Dracula-Film von 1972.
Shadow of the Vampire.
Nee, das von 2072 mit Christopher Lee.
Dracula jagt Minimädchen.
Genau, die Minimädchen, wobei im Original tatsächlich AD 1972 heißt. Ja, also Dracula wird irgendwie durch eine okkulte Hippie-Sekte wiederbelebt und frisst dann Hippie-Kinder. Ja, also da gab's alles, aber auch die Filme von Lee, die ja alle in dieser Hammer-Ära entstanden sind, sind alle sehr trashig. Aber er ist eigentlich meiner Meinung nach der Dracula, der am nächsten am Buch ist, weil er ist halt wirklich so das Biest. Mhm. Ja, also der ist aggressiv und der ist halt ein Killer. Ja, die anderen sind sehr unterschiedlich.
Ganz kurz, Hammer-Area für...
Also Hammer-Films, das ging tatsächlich dann auch so Ende der 50er los. Jetzt muss man natürlich wieder zurückgehen. Ja, in 30er Jahren hat jedes Filmstudio seinen Schwerpunkt gehabt. Ja, Warner war ein Gangsterfilm mit den großen Stars. James Cagney, Edward G. Robinson, Humphrey Bogart, Universal hat Horrorfilme gemacht und da waren die Monsters die Stars. Also nicht die Schauspieler, sondern Frankenstein, die Mumie, Dracula. So, und das war alles so natürlich A, schwarz-weiß und B, gab es dann irgendwann den sogenannten Hays Code, wo dann so Gewalt im Kino ein bisschen verboten wurde, Sadismus, Blutrausch, ja, Horror, Sexualität. Und dann sind diese ganzen Horrorfilme, für die Universal bekannt waren, so ein bisschen ja, abgestumpft und entwertet worden und beschnitten in irgendeiner Art und Weise. Und Hammer war so eine unabhängige Filmproduktion aus England, die dann Ende der 50er Jahre gesagt hat, für die Leute, denen Universal immer zu lasch waren und die so diese laschen Filme nicht mehr sehen wollen, denen zeigen wir richtig brutales, geiles Zeug. Und so wurde auch Christopher Lee letztendlich zum Star. Weil man darf das nicht unterschätzen. Man hat dann zum ersten Mal Dracula in Farbe gesehen. Bei Bela Lugosi hat man Dracula zum ersten Mal sprechen hören. Der konnte immer richtig Englisch, weil er eigentlich Ungar war. Das fand man beim Fall von Dracula super, weil geheimnisvoll. Alle anderen so mit deutschem Akzent oder so haben ja den Sprung in Tonfilm nicht geschafft. Aber der Bela war super. Und dann kam Christopher Lee, der richtig gemetzelt hat. Und wenn man diese Filme sieht, da spritzt das Blut. Und es sieht halt echt aus, als ob es aus dem Bauhaus wäre. Ja, also es sieht wirklich nicht mal annähernd wie Blut aus, aber die Leute waren echt brutal schockiert. Ja, die ganze Leinwand war rot, dem ist das Zeug aus dem Gesicht gelaufen und so weiter und so fort. Es war alles sehr trashig, was auch irgendwie geil ist, weil die haben immer im gleichen Schloss gedreht, egal welchen Film, immer im gleichen Wald, immer die gleiche Straße. Und statt es als Wiederholung zu empfinden, haben die Leute es dann halt letztendlich als Stil empfunden. Mhm. Hammerfilm ging dann letztendlich so in den 70ern zugrunde, weil dann kam so ein neues Genre an Horrorfilmen. Texas Chainsaw Massacre. Ja,
Nacht der lebenden Toten.
Exorzist, ja. Also eine ganz andere Nummer, die dann viel, viel gewalttätiger war und auch nicht mehr so trashig. Also diese Christopher Lee-Filme sind alle irgendwie trashig. Mhm. Ja, sieht ein bisschen nach Fasching aus und so. Aber trotz allem wird er nach wie vor eigentlich von vielen als der Dracula-Darsteller gehandelt. Letztendlich, weil es am meisten gespielt hat. Ja. Mhm. Während Gary Oldman Da kam ja plötzlich so eine romantische Geschichte dazu. Das ist vielleicht spannend, kannst du ja vielleicht was erzählen zu Quincy Morris. Ja, weil Quincy Morris ist eigentlich so ein ganz interessanter Charakter, der total relevant für die Geschichte ist. Und in dem Spielfilm von Francis Ford Coppola 1992 mit Gary Oldman wurde die Rolle von Quincy quasi auf Mina rübergeschoben.
Was einfach daran liegt, dass die Frauen in der Zeit in der Literatur nicht gut wegkommen. Also das ist so der Punkt. Du hast ja das, was wir heute haben, was da losgegangen ist mit Aliens, mit Prinzessin Leia, mit Barbarella oder so. Diese selbstständigen Frauen, die auch Power haben, das kannte man ja gar nicht. Ja, das waren ja Zuträger, bessere Bedienstete. Und das hat man, glaube ich, dann versucht, eben mit Francis Ford Coppola, dass die Frauenrolle schon ein bisschen Power hat. Und das hat man ja auch geschafft, relativ gut.
Genau, mal einfach von einer Figur alles auf die andere gespiegelt.
Ja, das kennt man, selbst beim Herr der Ringe hat man ja manche Dinge noch auf die Frau rübergeschoben oder so. Das ist schon oft so. Ich finde es jetzt nicht so tragisch. Ich finde halt Gary Oldman, der einer für mich der größte Schauspieler dieser Generation ist, vielleicht mit Daniel Day-Lewis noch zusammen, unglaublich ist. Keanu Reeves kommt ziemlich gut. Die ganzen Jungs, Anthony Hopkins. Das ist so für mich so ein perfektes Unterhaltungskino, wo man halt sagen muss, der Horror ist da nicht so stark.
Ja.
Also das ist ja kein Horrorfilm in dem Sinn. Also ich finde es beeindruckend, wo er sich von Gott abwendet und so, nachdem seine Frau Selbstmord begangen hat, weil er ja angeblich tot ist. All diese Dinge finde ich sehr, sehr genial gemacht. Aber wie gesagt, ein Horrorfilm ist es nicht.
Nee, also den Teil gibt es auch gar nicht im Roman. Ja, lustigerweise, glaube ich, tatsächlich, es wird ja dieses Jahr, also 2026, dieser Dracula-Film von Luc Besson rauskommen. Ich glaube, der heißt auch A Romantic Tale.
Ja.
Und ich glaube, das ist sogar noch die Fortsetzung und die Steigerung von dem, was Coppola gemacht hat. Ja, dass es eigentlich nur noch um die Liebesgeschichte geht und Dracula ein gebrochener Held ist. Also der Gary Oldman, Dracula, hat ja relativ wenig mit dem Original zu tun. Er hat zwar diese Facetten, aber er ist halt nicht irgendwie die Killerbestie. Ja, es ist so der gebrochene Held, der wurde ja nur böse. Finde ich so ganz spannend. Das ist so mein Lieblingsthema, das unverschuldete Leid. Ja, Dr. House ist halt ein Arschloch, weil er hat einen Unfall gehabt. Deshalb ist er tablettensüchtig, unverschuldet. Ja, Walt in Breaking Bad. Er hat einen
Schlaganfall im Bein gehabt, aber egal.
Ja. Egal, aber Walt in Breaking Bad hat Krebs, deshalb ist er ein Arschloch. Dracula ist die Frau gestorben, deshalb ist er ein Arschloch. Ja, also das ist ja so ein Konzept.
Yeah.
Und dieses Konzept zieht sich da gerade so durch. Und und dadurch wird er natürlich vermenschlicht, was aber auch tatsächlich dann 92 gut ins Zeitgeschehen passt. Mhm. Weil ab dann wurden auch Bösewichter, die haben dann so mehr Tiefe bekommen.
Schweigende Lämmer.
Ja, genau. Ja, dann waren die einfach nicht mehr nur böse. Ja. Von daher ist der sogar filmhistorisch so ein bisschen relevant, der Film.
Ja, es ist einfach so, also bei mir ist der Antagonist einfach sehr, sehr wichtig. Ich kann keine Antagonisten leiden, die einfach nur töten, zerstören, vergewaltigen oder sowas. Also ich habe jetzt auch im 26. Buch jetzt abgeschlossen und 26 Mal ist mein Antagonist, hat eine Motivation, die nachvollziehbar ist einfach. Und das ist so eine Sache, das hat man früher vergessen. So der klassische Actionfilm, der Böse ist halt böse, weil er jetzt Russe, Nordkoreaner, je nachdem, was für eine Zeit gerade ist, Chinese oder so ist. Und die wollen die ganze Welt zerstören, einfach weil es cool ist. Und das finde ich sehr lahm. Und da finde ich das schon bei positiv, wenn man bei Dracula halt weggeht, so, oh, ich bin einfach nur der Böse. Der geht jetzt halt nach London und will da weiter böse sein.
Mhm, genau, ja. Klar, vielleicht auch zeitgemäß. Ja, muss sich ja immer so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung man geht.
Wie gesagt, wir können noch ein bisschen was zu den Filmen sagen, weil spannend ist, glaube ich, auch, wie sich diese Filme so verändert haben, nach links und nach rechts. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, 700 Adaptionen. Also wir haben ja dann Vampir Blade auf der einen Seite, was vom Comic zum Film ist. Wir haben auch so Metzelfilme mit Vampiren. Aber wie gesagt, ich finde es faszinierend, dass ausgerechnet der Vampir so das die am meisten übernommene Figur ist, die man sich vorstellen kann.
Ja, aber ist wahrscheinlich auch historisch bedingt, ja. Also Dracula kam ja quasi im gleichen Jahr raus, als Kino erfunden wurde, 1897. Und der war ja dann hip. Und der Murnau wollte ja auch den ersten Horrorfilm drehen, ja. Das Buch war auch dann noch quasi 20 Jahre später hip. Und dann quasi in dem Zuge, ja, gab es dann ein Theaterstück und die haben unsagbar viele Aufführungen gehabt. glaube, Bela Lugosi hat 260 Mal, was für die damalige Zeit echt viel war, Dracula auf der Bühne gespielt. Und dann hat sie es einfach so durchgezogen. Ja, das wurde zur Popkultur. Und damit sind die Leute aufgewachsen. Das ist erstmal das erste Monster, an das man sich erinnert. Ja, Werwölfe, jo, gab's auch. Du kannst halt auch mehr draus machen, ja. Unsichtbarer ist auch wieder so eine Spezialform. Ja, das ist nicht wirklich so erschreckend, ja. Das ist dann eher so psychologisch und aus dem Vampir kannst du halt, das ist halt eine Bestie. Mhm. Und dann die Steigerung von der Bestie ist eigentlich wieder der Werwolf, ja. Der ja nichts dazu kann, der wird ja ohne seinen Willen zum Wolf. Mhm. Und der Dracula war erstens Aristokrat, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ja. Ja. Die konnte man eh nicht leiden, ja, so, auch in der Zeit, ja, so ein Adliger. Der war total, also und der Werwolf ist ja unkontrolliert an einem gewissen Punkt. Der Dracula ist immer kontrolliert, ja. Jedenfalls, wenn man so das Buch nimmt. Ja, der hat die Kontrolle, das ist halt so der Oberbösewicht. Das ist wahrscheinlich der Lord Vader, der 20er Jahre oder 10er Jahre.
Ja, interessant ist, Dracula war ja auch wirklich ein Bösewicht. Es war ja ein Heerführer, der bei den Türkenkriegen gekämpft hat. Das war nicht irgend so ein armer Typ, der mal vom Werwolf gebissen wird und der selbst Werwolf wird. Also das ist ja spannend. Da können wir ja ganz kurz mal zu Vlad der Pfähler, Elisabeth Báthory und so gehen.
Aber ist es im Roman auch tatsächlich...
Im Roman ist es so.
Verzweigt, ja.
Ja, also der ist Heerführer und hat in den Türkenkriegen gekämpft. Ah, das ist ja auf jeden Fall das, was so ein bisschen auch bei der Gary Oldman-Verfilmung ist. Es ist bloß relativ schwer für mich rauszufinden gewesen, was ist jetzt wirklich wahr. Also ob es Vlad der Pfähler ist, ja, das sozusagen der Ursprung von Dracula, Elisabeth Báthory, die ja ihre Angestellten gefoltert hat zu Tode und angeblich auch im Jungfrauenblut gebadet haben soll. Was ich das Realistische finde, dass Dracula im Grunde genommen in manchen Fremdsprachen, auch so im Rumänischen, Transsilvanischen, eben der Teufel bedeutet. Und daher soll das ja kommen, dass er gesagt hat, okay, Dracula, der Teufel, das passt ganz gut. Ich habe jetzt nichts gefunden von Stoker, der wirklich auf Vlad der Pfähler deutet. Aber wie gesagt, die Geschichte mit den Türkenkriegen und dem Heerführer, vielleicht kommt es daher.
Kann sein, ja.
Von meiner Seite gibt es zu dem Buch nicht viel mehr zu sagen. Wie gesagt, es ist spannend, es zu lesen, weil es eben ein Briefroman ist. Die Einflüsse von Dracula literarisch waren nicht so stark wie jetzt beispielsweise von Herr der Ringe oder so oder von Lovecraft, wo wir jetzt mal drüber geredet haben. Daher können wir gerne noch was zu Filmen sagen, wenn du irgendwas erzählen willst.
Och, naja, im Prinzip, wie gesagt, alle Filme waren so ein bisschen Kinder ihrer Zeit. Interessant ist halt, ich weiß gar nicht, na gut, es gab es natürlich auch in anderen Formaten, ich denke jetzt gerade an Western oder so. Ja, 1922 Stummfilm, 1931 Tonfilm, 1958 Farbfilm. Und Francis Ford Coppola, keine Ahnung, Farbfilm, Tonfilm und Stummfilm.
Ja, Opulenz, das ist einer der opulentesten Filme aus dieser Zeit. Ne?
Ja, er ist auch sehr, wie soll ich sagen, ich wollte jetzt gerade sagen, analog gemacht. Dabei, die Zeit war ja analog, aber so, es ist sehr viel in Kamera gedreht. Ja. Also es gab natürlich schon viele Effekte zu der Zeit, die waren dann halt mehr oder weniger analog. Auch Bluescreen war dann halt ein analoges Verfahren. Ja, er ist halt sehr handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Das kann man schon sagen. Wobei ich ehrlich gesagt auch sagen muss, mich geht keiner von diesen Filmen so an. Also ich sagen würde, es sind meine Lieblingsfilme, ja. Die einen sind zu alt, die anderen zu trashig. Der von Coppola ist okay, also er ist handwerklich super gemacht, aber ja.
Shadow of the Vampire, wo ein Vampir einen Schauspieler spielt, der einen Vampir spielt.
Ah, von 2000, ja. Der ist insofern interessant, weil es wird ja im Prinzip gezeigt, wie Murnau Shadow of Nosferatu dreht. Ja. Murnau wird gespielt von John Malkovich, wenn ich alles täuscht. Und man lernt eigentlich, also sie zeigen sehr gut, wie Filme damals gedreht worden sind. Ja, das Erste, was man ja, ich habe es vorhin kurz angedeutet, völlig unterschätzt, ist, dass das Filmmaterial extrem langsam war. Langsam heißt, es braucht ziemlich viel Licht. Also in der Stummfilmzeit hat man vielleicht auf ISO 10 belichtet, während Herr der Ringe auf ISO 200 so. Das heißt, 4,5 Blenden kann man sagen, 200-faches Licht. Also unterm Strich, wenn du bei Herr der Ringe eine Kerze aufgestellt hast, hast du bei Nosferatu 200 aufgestellt. Also war es da extrem hell. Und das wird eigentlich zum Beispiel ganz gut dargestellt. Es wird auch ganz gut dargestellt, dass die Darsteller sich Belladonna reingezogen haben, damit die Pupillen aufgehen. Mhm. Es war ja eigentlich sauhell, es sollte aber dunkel dargestellt werden. Also hat man sich irgendwie eine Droge reingepfiffen, damit die Pupillen aufgehen. Und dann sieht es im Film so aus, als ob es dunkel wäre, ja, weil die Pupillen groß sind. Das war damals so Industriestandard. Aber dementsprechend kann man sich vorstellen, es ist mega hell, ist, die Pupillen sind groß. Ja, die sind gegen jede Kiste gerannt, die da rumgelaufen ist. Das wird super dargestellt. Auch, dass der Film transparent war, sieht man super. John Malkovich guckt nämlich immer schön genau durch die Kamera durch. Und man hat wirklich bei den ersten Kameras, da gab es noch keine Prismen, dass man quasi den Lichtstrahl gebrochen hat, sondern der guckt durch den Film, durch die Linse durch. Also da kann man eigentlich ziemlich viel lernen, wenn man so sagen will, wie Filme damals gedreht worden sind. Ja, ja, ich mag den eigentlich. Eine Luxemburger Produktion. Mhm. Mit der Produktionsgesellschaft habe ich selbst auch was gemacht. Und finde ich eigentlich so einen kleinen, lustigen Film. William Dafoe, der ja dann Max Schreck spielt, hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen dafür. Ja, schöner Film. Aber wie gesagt, es ist ein endloses Thema, weil es auch sehr an die Geschichte von Kino geknüpft ist. Ja, wie schon erwähnt, ja, 31 irgendwann durfte man nicht mehr sehr explizite Gewalt zeigen, also musste später das auf ein anderes Studio hin transferieren. Drum, wir können gerne noch ein bisschen was zu Spielen sagen, wenn du willst.
Ja, es geht mir vor allem darum, es gibt ja unglaublich viele Vampirfilme. Also was ist denn die Inspiration für weitere Vampirfilme gewesen? Die Vampirfilme oder halt eben doch das Buch?
Ich würde sagen, die Filme, weil, wie gesagt, bei Universal wurde das Vampir-Thema so 30er, 40er platt geklopft. Also war es so im Allgemeingut der Gesellschaft verankert. Und man hat sich dann gedacht, boah, damit kann man Geld verdienen. Und wenn man einen Film dreht, muss man erstmal überlegen, mit was kann man Geld verdienen. Ja, lustigerweise war ja auch der Dracula von Francis Ford Coppola, 92, war ja auch ein Universal-Film. Mhm. Ja, die haben ja auch Mumie mit Tom Cruise, ja, typisches Universal-Format. Mhm. Ja, man wusste, Horror zieht immer, man wusste, Horror funktioniert im Kino super, weil es ein dunkler Raum ist. Ja, da spielen ja viele Sachen zusammen, die Leute gruseln sich gern, in der Masse hat man eine gewisse Sicherheit. Und so weiter und so fort. Und ja, auch heute funktionieren ja Horrorfilme noch ganz gut. Ja, und im Kino wahrscheinlich nach wie vor besser als daheim.
Glaube ich auch. Aber gerne zu spielen. Bei mir ist nicht so viel, aber leg mal los.
Naja, wenn man sich das Dracula-Thema anguckt, ist ja relativ einfach. Ja. Also wenn ich ein Spiel über Dracula machen wollte, ist eigentlich relativ klar, dass ich ein asymmetrisches Spiel machen muss. Ja, und eigentlich fast alle Dracula-Spiele, die es so gibt, sind in irgendeiner Form asymmetrisch, weil Dracula ist halt irgendwie die Bestie, ist von Haus aus stärker als die Menschen. Also wenn die Menschen so stark wären wie Dracula, funktioniert es nicht. Also muss ich dann auch Spiele bauen, die sich vom Spielgefühl sehr unterschiedlich anfühlen. Deshalb gibt es auch gar nicht so viele Dracula-Spiele, weil die asymmetrischen Spiele erst so, sagen wir, in den letzten 5 Jahren so langsam stark am Kommen sind. Aber ein Spiel, was wirklich alles überstrahlt, ist tatsächlich Fury of Dracula. Ich habe schon gedacht, das heißt Fury of the Vampire. Nee, Fury of Dracula. Ist von 87, gibt mittlerweile 4 Editionen. Und so ein Spieler spielt Dracula und die anderen Spieler spielen halt die Leute, die Dracula jagen. Und wie in fast allen Spielen hat Dracula gewonnen, wenn er so eine gewisse Anzahl von Runden überlebt hat. Und die Spieler haben gewonnen, wenn sie Dracula stellen und ihn erlegen. Wobei er natürlich im Kampf erstmal stärker ist. Drum muss man meistens öfter stellen. Was Fury of Dracula wirklich interessant macht, ist so die Zugmechanik. Ja. Es gibt eine Tagphase, es gibt eine Nachtphase. Gibt es eigentlich in ganz vielen Vampirspielen, die ich jetzt alle nicht nennen werde, weil sie Vampirgesellschaften beschreiben. Aber Tag- und Nachtphase macht natürlich Sinn, weil Vampire nachts durchaus stärker sind. Und und der Dracula ist eigentlich so ein bisschen von Scotland Yard, darüber hat man ja auch schon gesprochen, kopiert. Der macht halt so seine Züge im Verborgenen. Mhm. Aber er muss sie in Form von Karten ablegen. Er reist durch Europa und wenn er jetzt in Prag ist, muss er eine Karte mit Prag aufs Spielfeld legen. Wer nach Paris reist, kommt die mit Paris. Und wenn man halt irgendwann mal auf so einer Karte ist, wo er war, können es halt Events geben, die es triggern. Und das ist eigentlich ziemlich besonders, auch für die damalige Zeit, dass man auf ein Feld kommt, wo der Vampir irgendwann mal war und dann kann der Vampir sich entscheiden, was zu tun. Ja, nämlich er hat auch eine Eventkarte, wenn er die spielt, dann könnten zum Beispiel Ratten gespawnt werden oder Wölfe und greifen die Spieler an, obwohl er gar nicht mehr da ist. Also es war, glaube ich, ziemlich revolutionär damals, so eine Mechanik zu entwickeln, die in die Vergangenheit reicht. Ich komme auf ein Spielfeld, aber Dracula ist gar nicht mehr da und jetzt passiert trotzdem was Scheiße. Weil er hat halt überall seine Schergen hinterlassen, Fallen gestellt.
So wie Renfield sozusagen. Ja.
Jo, genau, ja.
Ja, im Rollenspielbereich ist es sehr mau. Es gibt von 93 von Leading Edge Games ein Dracula-Rollenspiel, was sich so einigermaßen an die Dracula-Geschichte hält. Danach ist Schluss. Die World of Darkness ist absolut mächtig und dominant.
Mega,
im Rollenspiel.
Ja.
Zu Recht auch, das war damals eine Revolution. Aber wie schon gesagt, die basiert ja eher auf den Anne Rice-Sachen und Kane war der erste Vampir und so weiter. Ich weiß im Moment gar nicht, was für eine Edition irgendwie World of Darkness gerade ist. Aber es ist sehr mächtig und immer noch sehr, sehr verteilt. Vampire generell sind ja überall zu finden, fast überall als Antagonisten. Ja,
genau.
Als Pathfinder, die Warhammer, kann man sich ohne gerade Warhammer als Vampire gar nicht mehr vorstellen. Ja. Aber es sind halt alles nur Adaptionen. Also Graf Dracula kann ich mich nicht erinnern, dass ich das irgendwann mal gesehen habe. Es gibt so bei Ravenloft so ein bisschen so Anleihen an so einen übermächtigen, allmächtigen Vampir, der so ein bisschen an Dracula erinnert von Dungeons & Dragons. Aber wie gesagt, bis auf dieses eine Rollenspiel ist dieses klassische Dracula eigentlich nicht existent.
Ja, ist ja auch einfach zu erklären, ja. Vampir weiß jeder, was es ist. Wolf weiß jeder, was es ist, ja. Wenn ich jetzt so ein spezielles Monster habe, Draconia, keine Ahnung, was das sein.
Mhm.
Ja, auch Klassiker im Film, ja. Wenn der Sheriff reinkommt, dann weißt du, okay, das ist der Gute. Erstmal vermeintlich der Gute, ja. Der hat einen Revolver, der bla bla bla, der verhaftet die Bösen. Und so bringt halt der Vampir auch so ganz viele Eigenschaften mit sich. Und vor allen Dingen, Blutsaugen ist ja so das klassische Energy Drain, ja. Also was ja ganz oft in Spielen ist, du nimmst die Energie von einem anderen Wesen und heilst dadurch. Ja, das ist so eine grundlegende Mechanik. Es gibt vielleicht noch ein Spiel, was ich erwähnen will, was Dracula nur so am Rande berührt, aber jetzt eigentlich super zu Universal und den 30ern passt, weil es auch ein Spiel, was ich total mag, das heißt Betrayal at the House of the Hill. Kennst du das?
Ja.
Und letztendlich ist das Spiel total faszinierend, weil man geht als Heldengruppe in ein Haus und sucht es. Ja, 3 bis 5 oder 6 Helden und dann tut man so allgemein das Haus durchsuchen, Schätze finden, Waffen finden, bla 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 finden. Und irgendwann löst man einen Spuk aus. Das passiert rein zufällig. Und dann gibt es so eine ziemlich komplexe Tabelle, nämlich wer hat den Spuk ausgelöst, in welchem Raum. Und dann gibt es 2 Hefte mit jeweils 50 Geschichten. Und einer ist der Bösewicht, das wird dann durch diese Tabelle bestimmt. Und der kriegt sein eigenes Heft. Und die anderen kriegen ihr anderes Heft. Und die Helden, nenne ich es jetzt mal, oder die anderen, haben keine Ahnung, was die Aufgabe vom Bösewicht ist. Und diese 50 Geschichten sind einfach 50 klassische Horrorgeschichten. Da ist tatsächlich Vampir dabei, ist nicht explizit Dracula, aber auch Vampir. Es ist aber auch die Mumie dabei, ganz viel Edgar Allan Poe-Zeug, Panel des Todes und so weiter. Und man weiß halt nicht, der Plop ist auch dabei, irgendwann mal gespielt. Ja, man weiß halt nicht, was der andere macht. Und das ist insofern spannend, weil es muss nicht unbedingt sein, dass er gegen uns antritt. Der Antagonist, ja, der hat irgendeine Aufgabe. Vielleicht muss er nur ein Artefakt finden. Vielleicht ist aber auch seine Aufgabe, alle Helden zu töten. Es ist natürlich blöd, wenn man es zweimal spielt und dann weiß, was der andere macht. Aber bei 50 Geschichten, 50 Mal spielt man es in der Regel nicht. Und deshalb ist es immer neu und es gibt auch 1-2 Erweiterungen dazu. Und da ist natürlich auch das Vampir-Thema, weil das Vampir-Thema einfach so fest an Horror gekoppelt ist, wie Frankenstein, wie Werwölfe und weiß gar nicht, Geister. Ja. Weil viel mehr gibt es gar nicht, wo du sagst, das sind die Elemente, wo ich als erstes, vor allen Dingen, wir reden ja von viktorianischen Horror. Wir reden jetzt nicht von irgendwie keine Ahnung, Hostel oder sonst was, ja, oder Hellraiser oder.
Ja, das ist stark am viktorianischen Horror. wir haben ja dabei Switch halt auch eine Sphäre gemacht, die jetzt viktorianisch angehaucht ist, dass du halt weniger Möglichkeiten hast. Ja, wenn ich irgendwie Drohnen, Kameraüberwachung, Infrarot und irgendwie Lasergewehre so sinngemäß habe, ist es eine ganz andere Art, mit so einem Monster umzugehen. Aber in der klassischen Monsterzeit, also wir reden hier von 1897, da ist irgendwie der Hinterlader oder vielleicht mal, ja, das Beste, was ich haben kann, vielleicht noch ein Mörser oder so. Das genau. ist eine ganz andere Möglichkeit, die ich gegen so ein Vieh habe. Und das macht es ja gerade so spannend. Ja. Also, dass ich mir da improvisieren muss und 1:1 kämpfen muss und nicht, keine Ahnung, eine Drohne schicken muss.
Kann, ja, genau.
Aber okay, also wie gesagt, von meiner Seite Rollenspiel, wenn du kein Spiel mehr hast, dann...
Ja, richtig interessant wird es tatsächlich, wenn wir zu World of Darkness wechseln, weil wie gesagt, die Hauptproblematik ist, wenn ich ein Dracula-Spiel mache, dann muss ich letztendlich sagen, ich habe einen Oberhelden oder einen Oberbösewicht und die anderen spielen irgendwie dagegen. Es gibt auch Dracula gegen Van Helsing und so Zeug. Mhm. Ja, aber es sind immer asymmetrische Spiele und die meisten Spiele sind halt nicht asymmetrisch.
Ja, gerade Rollenspiele sind ja keine. Also da ist es, kann es halt nur der Antagonist sein.
Ja, oder der Spielleiter oder was weiß ich, aber ja, hätte ich jetzt auch nicht viele Ideen dazu. Und auf der anderen Seite liegt auf der Straße, wie du so ein Spiel bauen musst. Ja, du hast ja jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten und dann wird man eher das Thema wechseln. Ja, ich würde jetzt kein Romantic-Comedy-Dracula-Spiel machen. Gibt's zwar sicherlich auch irgendwo, aber die Mechaniken, Energy Train, ja, starker Gegner, schwächere Gruppe, Gegner versteckt sich, Gruppe muss ihn finden. Gruppe hat Hilfsmittel wie Weihwasser, Pfähle, Pfahl, Armbrust, Schlag mich tot, ja, Silber. Silber überhaupt von Dings?
Nee, ist nicht von Stoker. Frag mich nicht, wo das herkommt. Also ich kenne das von Werwölfen eben, es kann sein, dass das übernommen worden ist. Aber
ja, ich kann nur der Wes Craven-Film von 2000, ja, der war ja so, dass Dracula eigentlich Judas war. Und weil Judas Jesus verraten hat und dafür Silberlinge bekam, deshalb ist er gegen Silber allergisch.
Das ist ziemlich weit ausgeholt, aber ja klar. Aber wie gesagt, wir haben ja schon drüber geredet, was irgendwie von Stoker kommt, also Silber auf gar keinen Fall. Ne?
Na dann.
Gut. Bin kürzer als sonst, aber kompakt und gut. Vielen Dank, Marc.
Ja, ich danke dir.
Und dann werden wir uns mal die World of Darkness auch vornehmen und mal schauen, was da zu erzählen gibt. Also, bis dann, Marc.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.